Dieser konstruierte Gegensatz zwischen Geboten und Liebe widerspricht der Bibel. Wahrscheinlich auch, um darüber mehr Klarheit zu erlangen, ist in die neue Ordnung für die Predigttexte unser heutiger Bibelabschnitt aufgenommen worden, Gott sei Dank. Er steht im 5. Buch Mose im 30. Kapitel. Mose schärft den Israeliten nach der 40-jährigen Wüstenwanderung noch einmal das Gesetz Gottes ein, das sie 40 Jahre vorher am Berg Sinai erhalten hatten. Nun warten sie im Land Moab darauf, endlich in das versprochene Land Kanaan einziehen zu dürfen. Das Land, das Gott ihnen versprochen hatte als Erbe. Und kurz vor dem Ziel erinnert Mose sie noch einmal daran, was Gott will, wie sie sich dann in dem neuen Land verhalten sollen, wie sie leben sollen. Und er sagt: Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich möchte einige Aussagen dieser Bibelverse so zusammenfassen. Gottes Wort ist dir nahe, damit du es tust. Erstens im AT als Buch, zweitens im NT als Mensch und Gott. Zuerst also, Gottes Wort ist dir nahe, damit du es tust. Im AT ist Gott seinem Volk nahe als Buch. Die Nähe des Wortes Gottes wird im Predigttext formal positiv und formal negativ beschrieben. Negativ: Es ist nicht weit weg, so dass es sich die Menschen holen oder sogar von Gott stehlen müssten, wie etwa Prometheus den Göttern das Feuer stehlen konnte. Übrigens, was sollen das für Götter sein, die sich von ihren Geschöpfen bestehlen lassen? Aber auch schon vor den Griechen gab es in Mesopotamien Mythen von Helden der Vorzeit, die weite Strecken über das Meer fuhren, um Lebensregeln zu holen oder um das Leben selber zu bewahren oder göttliche Weisung einzuholen. Wir hören hier, das ist alles nicht nötig. Denn Jahwe liebt sein Volk Israel und gibt ihm unaufgefordert sein Wort und sein Gebot. Es ist ihnen nahe. Formal positiv gesprochen ist Gottes Wort ihnen so nahe, dass es in ihrem Mund ist. Damit ist gemeint, dass sie immer, wenn sie laut die Bibel lesen, Gottes Wort im Munde tragen. Und es soll sogar so nahe sein wie in ihrem Herzen, im Sitz ihrer Seele und ihres Willens. So nahe ist Gottes Wort dem Volk Israel. Und wir erfahren auch, warum Gott organisiert, dass sein Wort so nahe bei den Menschen ist, nämlich damit du es tust. Gott stellte sicher, dass kein Jude sagen konnte, ich kann leider Gottes Willen nicht erfüllen, weil ich ihn ja nicht kenne. Nein, jeder kannte ihn. Größten Wert legten die frommen Juden auf die Kenntnis der Bibel. Das kann uns Vorbild sein bei der Erziehung unserer Kinder. Die Handlung, die im Judentum unserer Konfirmation ähnelt, heißt Bar Mitzwa, Sohn des Gebotes. Und das Wort Gebot, was da steht, Mitzwa, das ist dasselbe Wort wie in unserem Bibeltext im Vers 11. Ein Sohn des Gebotes ist man, wenn man es kennt. Unsere evangelische Kirche hat mindestens zwei große Probleme. Einmal unbekehrte Pfarrer und einmal unbelehrte Gemeinden. Also Kirchgemeindeglieder, die die Bibel nicht oder fast nicht kennen. Gottes Wort kennen heißt es selber gelesen zu haben. Wie kann man sonst zum Beispiel den Pfarrer bei seiner Predigt prüfen, ob er Gottes Wort überhaupt richtig predigt? Wie will man rechte Lehre von Irrlehre unterscheiden können? Wie will man ein mündiger Christ sein, wenn man gar nicht das Wissen hat, um selber eine Entscheidung treffen zu können über die Biblischkeit einer Aussage? Also lest die Bibel, lest sie auch mit euren Kindern. Trainiert mit ihnen, wie man täglich die Bibel liest, unabhängig vom Wetter, von der Gemütslage, von der Tagesform und von der Gesundheit. Ohne Bibel kein Christ. Gott will, dass die Juden und wir Christen sein Wort kennen, damit wir es tun. Wozu sollen wir denn eigentlich Gottes Wort tun? Als Jugendlicher habe ich länger in der Bibel gesucht und gestöbert, bis ich auf den kurzen, aber zentralen Satz gestoßen bin, der da lautet: Der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. In etwas längerer Form: Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Mein Überleben hängt davon ab, dass ich Gottes Gebote halte. Die Geschichte Israels ist sehr wechselvoll und auch mit viel Tod verbunden. Warum? Weil die Juden, wie wir Menschen alle merkten, dass sie Gottes Gebote nie völlig erfüllen konnten. Dazu sind wir Menschen einfach zu schwach. Gott, der Vater, hat in seiner Liebe und Geduld den Menschen zuerst eine Möglichkeit gegeben, es selbst ins ewige Leben zu schaffen durch Halten der Gebote. Aber als ihnen restlos klar wurde, dass sie das einfach nicht schaffen, tat Jahwe den nächsten Liebesschritt. Er ließ den Menschen sein Wort noch näher sein als durch das Gesetz des AT im Buch. Im AT wurde Gottes Wort Buch, im NT Mensch. Im NT nennt man das Inkarnation, Einfleischung. Im AT könnte man es Inliberation nennen, Einbuchung, Buchwerdung des Wortes. Da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt: Gottes Wort ist dir nahe, damit du es tust. Gottes Wort ist dir im NT nahe als Mensch und als Gott. Es ist bezeichnend, dass in unserem Predigttext zuerst in Vers 11 das Wort Gebot benutzt wird für das, was Gott den Menschen sagt. Aber im Vers 14 wird das Wort Wort benutzt. Und da ist es dann nicht mehr so schwer, an das Johannesevangelium zu denken, wenn es heißt, dass uns Gottes Wort nahe ist. Denn dort heißt es ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was im AT die Bibel war, ist im NT Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes, das uns ganz nahe ist, denn er ist Mensch wie wir. Er aß, er trank, er gehorchte seinen Eltern, er übte einen Beruf aus. Er wurde einer von uns. So nahe ist uns Gottes Wort. Und noch mehr. Im AT mussten die Menschen feststellen, dass sie Gottes Gebote nie ganz halten konnten, auch wenn sie es von Herzen wollten. Jesus Christus ist der Mensch, der Gottes Gebote vollständig gehalten hat. Er ist ohne Sünde. Durch Jesus Christus wird wahr, was Jahwe von Anfang an mit dem Gesetz beabsichtigte, nämlich, dass die Menschen dadurch leben. Jesus Christus darf sich selber das Leben nennen aus zwei Gründen. Erstens, weil er Gott ist, der das Leben schafft. Und zweitens, weil er als Mensch alle Gebote hielt und deswegen die Verheißung des Vaters eintritt, dass er dadurch lebt. Und noch mehr, wer an Jesus Christus glaubt, der wird ebenfalls leben. Aber nicht, weil er das Gesetz selber ganz gehalten hat, das schafft keiner, sondern weil er auf die Fahrkarte von Jesus mitfahren darf und am ewigen Leben von Jesus teilhaben darf. Durch Jesus hat das Gesetz endlich seinen Zweck erfüllt, nämlich, dass die Menschen dadurch leben. In diesem Sinne ist Jesus Christus des Gesetzes Ende. So jedenfalls wird Römer 10,4 oft übersetzt. Man kann jedoch genauso übersetzen, Christus ist des Gesetzes Ziel. Das Gesetz zielte von Anfang an auf Jesus Christus und seine Erlösung hin. Das ist wichtig, damit niemand denkt, Jesus hätte das Gesetz im AT abgeschafft oder er hätte seinem himmlischen Vater widersprochen. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und nicht nur das, Jesus verschärft das Gesetz des AT sogar noch. Wie macht er das? Durch das Liebesgebot. Das Liebesgebot, das Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst, ist eben nicht eine Verflachung, sondern eine Verschärfung des Gesetzes. Wieso? Weil man in der Theorie das Gesetz des AT erfüllen kann. Und wenn man es erfüllt hat, kann man zu Gott sagen, ich bin fertig. Ich habe alles gemacht. Vielleicht kennt ihr das von euren Kindern, wenn die Hausarbeiten zu tun haben, also im Haushalt helfen müssen. Und dann sagen sie stolz so, ich bin jetzt fertig, jetzt kann ich gehen. Theoretisch könnte man das im AT auch machen mit dem Gesetz. Und so, lieber Vater im Himmel, bin jetzt fertig. Beim Liebesgebot kann man das nie. Man kann nie fertig lieben. Man kann nie genug lieben. Es gibt so viel Liebesmangel und Liebesbedarf auf unserer Welt, man wird noch nie fertig. Im NT kann man nie sagen, so Gott, wir sind quitt. Wir bleiben immer in der Schuld Gottes, in dem Sinne, dass wir noch was tun sollten, was wir noch nicht getan haben. Jesus verschärft das Gesetz noch, anstatt es zu verflachen oder abzuschaffen oder für ungültig zu erklären. Das Liebesgebot in der Bibel ist keine Verflachung, weil Liebe eben nicht in erster Linie warme und bunte Gefühle sind, sondern Liebe ist Gehorsam gegenüber Gott. Liebe zu Gott heißt Einstimmen in seinen Willen. Liebe gegenüber Gott heißt völliges Vertrauen auf Gott, völlige Hingabe an Gott. Deshalb schreibt Paulus auch, um Missverständnissen vorzubeugen, dass das Gesetz und die Werke des Gesetzes nicht dasselbe sind. Erst schreibt Paulus, Römer 3, 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und 3 Verse später, wie heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Aber das Beste kommt noch, der Apostel Paulus liefert uns nämlich eine Auslegung für unseren Bibeltext. Paulus schreibt Römer 10 ab Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Jetzt kommt unser Predigtext. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen? Aber was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Paulus markiert den Unterschied zwischen dem buchgewordenen Wort Gottes und dem menschgewordenen Wort Gottes, indem er über das AT sagt, Mose schreibt, aber über das NT, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Jesus Christus ist Mensch geworden, gestorben und auferstanden, damit wir den Willen Gottes des Vaters tun und dadurch leben. Der Wille Jahwes ist es, dass wir an Jesus Christus glauben. Und Glauben heißt eben nicht in erster Linie irgendwelche religiösen Gefühle zu haben, sondern zu tun, was Jesus sagt. Nicht umsonst spricht Paulus vom Gesetz Christi. Das Gesetz Christi sind alles seine Worte, seine gesamte Lehre. Und die sollen wir tun. Jesus sagt ja, wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Jesus greift in seinen Worten das AT immer wieder auf. Ja, immer wenn Jesus von der Heiligen Schrift spricht, meint er ausschließlich das AT, das NT gab es da ja noch gar nicht. Das stellt uns vor mindestens drei Aufgaben. Die erste Aufgabe, Stellung zum AT im Allgemeinen. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, wenn ich das sage. Jeder Christ muss sich darüber klar werden, wie er mit den Geboten und Gesetzen im AT umgeht. Es ist, wie eingangs gesagt, nicht möglich, Christ zu sein ohne das AT, dass man das AT abschafft oder ausblendet. Diese Gefahr sehe ich heute allerdings nicht als an erster Stelle stehend. Was ich aber zu erkennen meine, ist, dass das AT nach Gusto, nach meinem persönlichen Geschmack befolgt oder eben ignoriert wird. Diese Verhaltensweise aber steht nicht im Einklang mit der Bibel selbst, auch nicht im Einklang mit Jesu Umgang mit dem AT und auch nicht im Einklang mit der Geschichte des Heiligen Geistes mit der Kirche durch die Jahrhunderte. Nein, sondern alles, was im NT aus dem AT bestätigt wird, sollen wir befolgen. Jesus hat zum Beispiel an verschiedenen Stellen die 10 Gebote erneuert und erwähnt. Wir haben es vorhin in der Evangelienlesung gehört. Und damit bestätigt er sie. Interessant ist, dass im NT ein Gebot von den 10 Geboten nicht bestätigt und wiederholt wird. Das Sabbatgebot. Deshalb hat es Luther auch umformuliert im kleinen Katechismus. Aus Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, was wir vorhin in der ersten Lesung vorgelesen bekommen haben, macht Luther, du sollst den Feiertag heiligen. Und deshalb feiern wir mit der weltweiten Christenheit in voller Glaubensfreude und in bestem Gewissen am Sonntag Gottesdienste und nicht am Sonnabend. Ob Gebote oder Aussagen aus dem AT für uns gelten oder nicht hat nichts mit dem Alter der Texte zu tun oder den damals vermeintlich anders vorherrschenden Vorstellungen, die aus unserer heutigen, modernen, aufgeklärten Sicht überholt sind oder eben von geringerem Verstand und von geringerer Einsicht geprägt waren, als wir sie heute etwa hätten. Am 20. September zum Beispiel hatte ich hier in der Predigt gesagt, dass was im AT steht, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und an seine Frau hängt, dass das ganz untypisch für damals war, dass das nichts Situationsbedingtes oder Zeitbedingtes oder Kulturbedingtes war, sondern es widersprach der Zeit und der Kultur und der Situation von damals. Es war eben einfach Gottes Wort und nicht irgendeine Kultur. Bedenkt außerdem, was es bedeuten würde, wenn man sagt, naja, Worte aus dem Alten Testament gelten heute nicht mehr, weil die ja so alt sind. Denkt, was das bedeuten würde für die Texte aus dem NT über Jesus Christus. Sie sind ja auch 2000 Jahre alt. Dann könnte man genauso sagen, das Liebesgebot von Jesus, das gilt heute nicht mehr. Das ist überholt. Das war damals so in der Zeit, aber heute in unserer Zeit mit so viel Mord und Totschlag, da gilt das Liebesgebot von Jesus nicht mehr. Ich denke, ihr merkt, wenn man Gottes Wort ablehnt und sich drüber stellt, macht man sich selber zu Gott. Und daraus kommt nichts Gutes, sondern Not, Elend und Verdammnis. Es kann durchaus vorkommen, dass ich eine Bibelstelle im AT nicht gleich verstehe oder dass sie sogar im Widerspruch zu stehen scheint zum NT. Augustinus hat den Rat gegeben, man soll sich immer von den hellen Stellen der Bibel zu den dunklen hinbewegen und nicht andersrum. Und Martin Luther schrieb, ich lese die Bibel so, wie man ein Apfelbäumchen schüttelt. Was reif ist und mir zufällt, das nehme ich mit. Was hängen bleibt, das lasse ich getrost für später hängen. Zweite Aufgabe, die uns erwächst als Christen, Stellung zum Gesetz im Besonderen. Wir müssen uns nicht nur darüber Rechenschaft geben, wie wir überhaupt zum AT stehen, sondern zum Gesetz im AT. Weil ja Paulus im Römerbrief ausführlich beschreibt, dass wir nur durch den Glauben gerettet werden und nicht durch die Werke des Gesetzes, müssen wir uns über die Stellung, über unsere Stellung zum Gesetz im AT im Besonderen Rechenschaft geben. Und ich denke, das geschieht ziemlich erfolgreich mit Hilfe der Unterscheidung von Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Beides sollen wir Christen meiden. Gesetzlichkeit, das ist wohl noch bekannter, die sollen wir meiden. Also wir sollen nicht denken, dass wir uns durch Gesetzesleistungen einen Platz im Himmel erarbeiten können. Ich glaube, das ist klar. Gesetzlosigkeit müssen wir aber genauso meiden. Jesus sagt bei den Endzeitreden, zum Beispiel Matthäus 24, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus warnt vor der Missachtung des Gesetzes. Sie bewirkt Liebesmangel und Kälte in der Beziehung zwischen den Menschen. Gesetz und Liebe hängen zusammen. Aber nicht so, dass ich mir durch Gesetzesleistungen die Liebe Gottes erarbeiten oder verdienen oder erkaufen könnte, sondern so, dass wir auf Gottes Liebe antworten mit unserer Liebe zu Gott, und die drückt sich eben im Gehorsam aus und im Leisten von Gesetzestaten. Unsere Liebe zu den Mitmenschen, die geschieht auch durch das Befolgen des Gesetzes. Nicht stehlen, keusch leben, nicht töten, nicht die Ehe brechen und so weiter. Weder Gesetzlichkeit noch Gesetzlosigkeit sollen wir tun, sondern wir sollen das Gesetz Christi erfüllen. Und die dritte Aufgabe, die ich da erkannt habe, unter vielen anderen Aufgaben, aber die dritte, die ich heute nennen will, Stellung zur Definition von Glauben. Was meine ich, wenn ich das Wort Glaube sage? Ich hatte ja schon vorhin in der Predigt erwähnt, an Jesus Christus zu glauben, heißt nicht anzunehmen, dass es ihn gibt. Das tun die Dämonen auch und fürchten sich. An Christus zu glauben, heißt noch nicht, Jesus nett zu finden oder ihn für einen guten Mann zu halten oder ein besonderes Interesse für Kirchengebäude zu haben. Nein, an Jesus Christus zu glauben, heißt zu machen, was er befiehlt. Vielleicht wäre es eine Hilfe, wenn wir das Wort Glauben einmal eine Zeit lang nicht benutzten, sondern stattdessen andere Worte einsetzen würden, wie Vertrauen oder Gehorchen oder Hingeben. Zum Beispiel, dass ich sage, ich vertraue völlig auf Jesus Christus oder ich gebe mich Jesus Christus völlig hin oder ich gehorche Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das Wort ist ganz nahe bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Was Mose anordnet, ist durch Jesus Christus für jeden Menschen möglich geworden. Mit den Worten des Johannesevangeliums, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Durch Glauben und Taufe bewirkt der Heilige Geist, dass Jesus Christus in mir wohnt und in mir und durch mich seine Werke tut, damit jeder Christ und wir alle hier von uns sagen können, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.